der Automation Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge über Technologien, Trends und Nutzen von Automation.
Wir, das sind Kurt Bettenhausen und ich, Thomas Tauchnitz, wir freuen uns darüber, dass ihr in dieser Folge dabei seid. Bei uns hört ihr interessante Gäste zu spannenden und aktuellen Themen der Automation.
Herzlich willkommen, Ralf Neuneier. Ich kenne dich aus unserer gemeinsamen Zeit in den USA, in Princeton in New Jersey. Ralf, bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
Wie der Kurt schon gesagt hat, mein Name ist Ralf Neuneier, habe 32 Jahre bei Siemens gearbeitet, davon 11 in Deutschland und bin dann 2005 in die USA gezogen. Bin von meiner Ausbildung her Informatiker, habe sogar mit Siemens zusammen meine Diplomarbeit und meine Doktorarbeit geschrieben und wurde danach in der einmaligen Abteilung der Forschung eingestellt, nach den 11 Jahren dann in die USA gewechselt, als Leiter einer Gruppe und später sogar als Department Head.
Ralf, als du in die USA wechseltest, was hat dich dorthin gezogen oder war es mehr ein Schieben?
Es war meine eigene Entscheidung, aus zwei Gründen. Eine war beruflich. Ich hatte mich für einen höheren Managementjob beworben. In Deutschland bin aber zweiter Sieger geblieben, war dann etwas frustriert und habe mir eine andere Möglichkeit bei Siemens gesucht und wusste von der Organisation in USA und habe auch erfahren, dass dort ein weiterer Manager gesucht wird. Gleichzeitig gab es familiäre Gründe. Mein Sohn war unterwegs. Damit war eine Pause für meine Frau arbeitsmäßig sowieso im Plan. Und somit konnten wir beide gemeinsam entscheiden, auf eine Firmendelegation für 3 Jahre in die USA zu gehen. Aus den 3 Jahren wurden dann ganz viele Jahre.
Ralf, wenn man so wie du viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet hat, was verstehst du denn heute unter dem American Dream und hat sich deine persönliche Vorstellung von diesem American Dream über die Jahre verändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der American Dream ist ein Stereotyp. Was ich in USA gesehen habe, ist es, dass es ganz viele verschiedene Lebensentwürfe gibt und die USA auch mehr Platz für verschiedene Lebensentwürfe gibt. Man kann die Karriere mittendrin wechseln, man kann sehr häufig die Firma wechseln, man kann den Purpose wechseln, wofür man arbeiten will. Man kann eine ganze Menge verschiedene Sachen machen, man kann auch mal eine Pause einlegen. Alles etwas komplizierter und unüblicher in Deutschland, würde ich sagen, in USA nicht. Und das macht auch die Dynamik der Gesellschaft aus. Und wenn man mehrere Versuche hat, findet man bestimmt auch irgendwann einmal die Tätigkeit, die einem wirklich Spaß macht und wo man erfolgreich sein wird. Also Failure ist kein Problem in USA, wie es manchmal so ist in Deutschland.
Ja, danke. Wir haben ja geradezu Panik vor Failure und deswegen sind wir sehr, sehr vorsichtig. Ralf, was ist denn aus deiner Sicht der größte Unterschied zwischen der deutschen und amerikanischen Arbeitskultur, jetzt mal abgesehen von dieser Flexibilität? Und woran musstest du dich als Deutscher am längsten gewöhnen?
Ja, fangen wir mal mit den Positiven an. Ich komme aus dem Rheinland. Rheinländer sind meistens sehr offen, gehen freudig auf Menschen zu, versuchen zu netzwerken. Und dann habe ich einen Job gefunden bei Siemens in München, wo auch ein Teil der Zentrale in Erlangen lag. Das sind andere Kommunikationskulturen. Die Kommunikationskultur in USA auf der Firmen-, aber auch auf der privaten Seite hat mir viel mehr entsprochen. Man kann viel einfacher netzwerken, man lernt Leute schneller kennen, die Hierarchien sind flacher oder werden zumindest mal flacher gelebt. Man kann ruhig mal Probleme erzählen, wird häufiger scheinbar ernst genommen als in Deutschland. Und das, würde ich sagen, kam mir sehr entgegen, das habe ich sehr genossen. Was manchmal natürlich anders ist, ich bin ein sehr detailorientierter Arbeiter, sehr gewissenhaft, versuche auch, wenn ich was versprochen habe, zu liefern. Da glaube ich, das ist in den USA manchmal anders. Da muss ich mich dran gewöhnen, kann man sich aber dran gewöhnen, indem man einfach mehr Kontrollpunkte einsetzt und die Erwartungen managt und klar kommuniziert.
Ralf, wenn wir heute nach Deutschland schauen, dann gilt unverändert Sicherheit, Planbarkeit als sehr wichtig. In den letzten Jahren ist aber auch ein starker Anspruch an die Work-Life-Balance dazugekommen als wichtiger Wert. In den USA zählen doch eher Leistung, Geschwindigkeit, persönliche Initiative. Was funktioniert denn aus deiner Sicht langfristig besser oder wo sind die Vor- und Nachteile?
Also ich war auch immer überzeugt von Work-Life-Balance, weil man muss ab und zu mal abschalten können. Wie viel da jeder braucht, ist individuell verschieden. Wenn man viel Spaß in seinem Job hat, braucht man nicht so viel andere Sachen, die einen wieder rausholen und Erholung bringen. Und ich glaube, das ist doch Teil in den USA so. Die Leute versuchen, ihren Job schon dahingehend zu formen, dass er ihnen Spaß macht. Und wenn er keinen Spaß macht, dann gehen sie einfach zu einem anderen Arbeitgeber. Zumindest mal in unserer Branche war das so. Deshalb sind sie vielleicht auch zufrieden mit 1 bis 2 Wochen weniger Urlaub. Ein bisschen hat sich das aber geändert, nämlich während Covid. Jetzt, wenn wir neue Leute einstellen, junge Leute einstellen, die fragen schon, wie viel Urlaub gibt die Firma, wie häufig kann ich von zu Hause arbeiten, wie flexibel bin ich. Das war davor nicht der Fall. Da hatte fast jeder Angst, diese Frage überhaupt zu stellen. Unsere Erfahrung war, auch während Covid, und das habe ich auch gemessen, die Produktivität ging nicht runter, weil Leute von zu Hause gearbeitet haben. Je mehr Flexibilität man den Leuten zugesteht, umso eher bleiben sie auch bei unserem Laden und umso bessere Leistung können sie bringen. Und sind dann auch bereit, ab und zu mal die Extrameile zu gehen, wie man so sagt, wenn ein Projekt kritisch wird. Das war manchmal aus unserer Sicht in den USA schwer zu kommunizieren nach Deutschland. Die wollten am besten immer ja mindestens 3 bis 4 Tage pro Woche im Office. Und da haben wir dann schwer gegen ankämpfen müssen, ab und zu mal, bis wir uns durchgesetzt haben.
Ja, das passt ja wieder zu dem Thema Flexibilität. Ralf, du hast gesagt, du gingst für 3 Jahre rüber und wenn ich richtig gerechnet habe, warst du dann 21 Jahre da. Wie verändert sich denn die eigene Karriere, wenn man so viel länger als Expat in den USA bleibt, beziehungsweise dann eben gar nicht mehr Expat ist, sondern dort ein eigenes Berufsleben hat?
Sehr gute Frage. Der Grund, warum ich von einem Delegationsvertrag in einen lokalen Vertrag gewechselt habe, war natürlich eine signifikante Beförderung zu Department Head. Die Bedingung dafür war, dass man lokal ist. Das habe ich auch gern angenommen. Das Risiko habe ich nicht gescheut. Und habe dann auch gesehen, wenn man kein Delegate ist, wird man ein bisschen anders wahrgenommen und wird ernster genommen und kriegt auch interessantere Projekte und einfacherer Zugang zu Leuten, die einem wichtig sein können für die Karriere. Reine Managementstufen Aufsteigerei war in der Organisation, in der ich war, dann nicht mehr möglich. War da schon relativ am Ende. Aber die Aufgabe kann ja auch wachsen mit der Verantwortung und dem Impact, den man haben kann. Und ich glaube auch zusammen mit Kurt, wir haben eine ganze Menge Impact gehabt, als wir zusammen bei dem Laden waren und auch hinterher. Auf der Kundenseite, aber auch auf der Mitarbeiterseite. Und wir sind ja durch sehr interessante Zeiten gegangen und haben das alles relativ gut gemanagt, würde ich im Nachhinein sagen. Also die Frage, wie sich die Karriere verändert hat, war dann für mich eher, was ist mein Arbeitsinhalt? Wie kann ich mich erfolgreich einbringen? Welchen Impact kann ich haben? Und kann ich abends zufrieden nach Hause gehen? Und ich kann sagen, das habe ich 21 Jahre lang gemacht. Und es war kein einziger Tag dabei, wo ich abends heimkam und sagte, das war wieder langweilig.
Dass das nie langweilig war in unserer gemeinsamen Zeit, und das waren ja nur auch 8 Jahre, kann ich bestätigen. Und Spaß hatten wir auch noch, ne?
Genau. Spaß ist wichtig dabei.
Ralf, du hast es vorhin aus einer anderen Perspektive angesprochen. Lass mich die Begriffe nochmal aufgreifen und fragen, wie wichtig in den USA nach so vielen Jahren persönliche Netzwerke, die Selbstvermarktung, also auch dafür sorgen, dass man selbst richtig wahrgenommen wird, und diese Fähigkeit, die du angesprochen hast, sich immer wieder neu zu positionieren. Wie wichtig ist das?
Ich glaube, das ist entscheidend. Wie ich eben schon erwähnt habe, ich war sehr froh darüber, dass man einfacher Netzwerke bilden konnte als in Deutschland. Man muss aber auch was in die Netzwerke reingeben. Also man muss Hilfe anbieten, man muss eine Story erzählen können, warum man was macht. Und dann sehr häufig geben die Bekanntschaften, die Verbindungen, die Beziehungen einem sehr viel zurück. In USA sind Leute sehr neugierig auf andere Leute und wollen wissen, was die antreibt. Das heißt, man muss am Anfang schon mal selbst reflektieren, was ist die eigene Motivation, wie passt der Kontext dazu, warum mache ich das, was ich gerade mache. Aber wenn man das hat, und dann gibt es natürlich noch ein paar formale Punkte, wie man eine Story schön erzählt, dann ist es relativ einfach, Beziehungen zu initiieren und zu pflegen, wenn man auch bereit ist, etwas zu geben, zum Beispiel Hilfe anzubieten, Kontakte zu knüpfen. Und diese Beziehungen und Freundschaften, die ich im Beruf, aber auch im Privaten in Princeton gebildet habe, die leben heute noch. Wir haben wirklich lebenslange Freunde gewonnen aus einem Pool von Leuten, die sehr viel verschiedener sind, als es normalerweise in Deutschland der Fall ist.
Wir haben ja immer so ein Bild von Amerika und es gibt eine Realität. Und es gibt sicher Punkte, die wir unterschätzen, was anders ist in Amerika, wenn man dort langfristig lebt. Und umgekehrt gibt es Sachen, die dort völlig normal sind, die uns sehr komisch vorkommen. Hast du da Beispiele?
Ja, also aktuelles Beispiel ist die politische Szene in den USA. Es ist ein sehr großes Theater im Moment. Interessant ist, dass das den einzelnen Bürger im Mittelstand, gehobener Mittelstand, eher wenig tangiert. Konkret tangiert im normalen Leben. Der Aktienkurs steigt weiter, die Geschäfte laufen blendend. Natürlich, ein paar Branchen haben Probleme, aber das gibt's ja immer. Aber die Schlagzeilen, werden dominiert von der politischen Szene und was dort alle für Sachen passieren. Und zum Teil schlimme Sachen. In der Vergangenheit war es eigentlich eher so, kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Man war sich sicher, dass das sich alles wieder einsortiert. Und ich bin überzeugt, das wird auch diesmal so passieren, obwohl es ein bisschen extremer ist. Und das, glaube ich, ist interessant. Wenn ich das mit den Deutschen vergleiche, da ist dann die politische Szene greift schon mehr durch mit ihren Handlungen und Aktivitäten auf die Entscheidungen, die man dann persönlich trifft.
Ralf, die USA verändern sich zurzeit stark. Einen Teil hast du angesprochen, Immigration wird restriktiver, auch amerikanische Arbeitnehmer altern, die KI hält Einzug in immer mehr Berufe. Wie erlebst du diesen Wandel aus der Perspektive eines langjährigen Berufstätigen in den USA?
Also ich komme ja selber aus der KI-Ecke, habe schon 89 neuronale Netze gemacht und KI programmiert. Damals gab es halt die schnellen Rechner nicht und die Daten gab es nicht. Und KI ist immer noch ein Thema. Und wenn man sich anguckt, welche Geschwindigkeit KI reinbringen kann in bestimmte Aufgabenbereiche, dann ist das schon sehr interessant. Natürlich, nichts ist perfekt. Die KI macht eine ganze Menge Fehler. Gerade im industriellen Bereich ist sie eigentlich nur beschränkt einsetzbar. Aber alles, wo es um Wissen geht, um Texte geht, da kann man heutzutage die KI super einsetzen. Da werden einige Leute ihren Job verlieren oder verändern müssen. Aber es gibt das Sprichwort in USA, Leute werden nicht wegen KI ihren Job verlieren, sondern Leute werden ihren Job verlieren, weil sie mit KI nicht umgehen können. Das heißt, sie müssen KI als ein Tool in ihr Leben mit einbauen. Und das sehe ich auch. Großes Problem ist das bei der Bildung. Also die Schüler benutzen zum Teil KI, machen ihre Hausaufgaben, aber verstehen nicht, was sie eigentlich da gemacht haben. Das heißt, der Lerneffekt ist nicht da, außer dass sie natürlich wissen, wie sie das KI-Tool benutzen. Die Lehrer durchschauen das nicht unbedingt und geben dann gute Noten. Die Inflation der guten Noten in den USA ist ja auch ein großes Thema. Und damit entsteht nicht wirklich eine Bildung für die Schüler. Da sehe ich schon ein großes Problem. Im industriellen Bereich, und ihr seid ja Automation-Experten, glaube ich, da ist noch ein ganz schöner Schritt zu machen, um die KI sicher, safe und effizient skalierbar einzusetzen.
Ja, danke. Damit sind wir ja auch beim Thema Automatisierung. Gerade für die Automatisierung und für die Industrie ist ja die USA ein riesiger Markt, sowohl als Produktanbieter als auch als Konsument, als Verbraucher, als Kunde. Wie unterscheiden sich Entscheidungsprozesse, Innovationsgeschwindigkeit und Risikobereitschaft amerikanischer Unternehmen von den deutschen Unternehmen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin selber nicht so der Automatisierungsexperte. Ich sehe zwei verschiedene Richtungen hier. Aus der Siemens-Sicht zum Beispiel haben wir immer noch große Probleme, unsere Controller in den Markt zu bringen, obwohl die besser sind als der Marktführer. Und das ist einfach, weil große Anlagen, große Firmen gehen auf Nummer sicher und kaufen das, was sie die letzten 30 Jahre gekauft haben. Auf der anderen Seite kommt dann so ein Elon Musk und kauft die gesamte Suite von Siemens und hat ein skalierbares Electric Vehicle Business aufgesetzt, was erst jetzt von den Chinesen gechallenged wird. Also man hat beides. Man hat Startups, die mehr Mut haben und auch neue Technologien haben wollen, weil sie die nur über die Skalierung eigentlich überleben können. Und man hat etablierte Firmen, die für die das schon ein Risiko ist, den Anbieter der Kontroll- und Automatisierungssoftware zu wechseln.
Alf, wenn du jetzt nach über 20 Jahren mit der Zeitmaschine zurückreisen könntest und deine Entscheidung nochmal neu fällen könntest, würdest du nach den 2 oder 3 Jahren Expat oder andersrum, würdest du überhaupt in die USA gehen und dann zum Ende deiner Delegation bleiben, so wie du es getan hast, oder wieder zurück nach Deutschland kommen? Und wenn du sagst, wie du vorgehen würdest, was wären die entscheidenden Gründe dafür?
Also ich glaube, ich würde nichts ändern an meinen Entscheidungen. Ich habe eine sehr glückliche Zeit in den USA gehabt, sehr viele Freunde gewonnen. Mein Sohn hat eine hervorragende Ausbildung bekommen in den Public Schools in Princeton, hat ein eigenes Netzwerk von langjährigen Freunden aufgebaut, noch aus der Elementary School, hat er Freunde, die ihn jetzt besuchen, er studiert in Heidelberg, aber die kommen rüber, er geht rüber, und ich glaube, das ist sehr wertvoll. Und die Umgebung war einfach fantastisch, muss ich sagen. Das Siemens hat den Forschern schon ein fantastisches Umfeld geschaffen, wo wir Sachen ausprobieren konnten in einer dynamischen Gesellschaft, in dem Land, was eigentlich die KI zwar nicht unbedingt erfunden hat, da kann man auch jetzt streiten drüber, gibt da sehr gute Deutsche, die da mitgemischt haben, aber die es halt verwertet haben. Und gleichzeitig war das Umfeld, familiäre Umfeld, das Freundesumfeld, sehr interessant. Da habe ich ja eben schon mal drauf abgehoben, man trifft sehr viel interessante Leute. Ich, zum Beispiel war ich auf einer Hochzeit eingeladen in Princeton. Links von mir und rechts von mir saß jeweils ein Nobelpreisträger. Die haben nicht viel geredet den ganzen Tag, die waren sehr introvertiert. Und sowas kriegt man nicht so einfach in Deutschland. Deshalb würde ich sagen, alle Entscheidungen richtig getroffen und viel Spaß gehabt.
Das ist toll, wenn du das für dich so sagen kannst. Junge Leute haben ja im Moment keinen Spaß an den USA und ist relativ unpopulär. Was würdest du heute einem jungen Menschen sagen, der überlegt, in die USA zu gehen für seine Karriere, befristet oder dauerhaft? Nur Mut oder im Moment vielleicht doch lieber nicht?
Ich würde schon raten, das Risiko einzugehen. Zum einen ist das öffentliche Bild der USA ja geprägt durch diese fürchterliche politische Situation. Zum anderen habe ich aber auch gesagt, auf der privaten Ebene, auf der persönlichen Ebene ist das was ganz anderes. Denn die USA bietet viel mehr Dynamik, viel mehr Diversität bei Leuten, sehr viel interessante Lebensläufe. Man lernt einfacher Leute kennen und das Land ist immer noch klasse. Also auch New Jersey, 100 Meilen von Strand, die beste Musikszene der USA. Man sitzt zwischen Philadelphia und New York City. Gleichzeitig ist man in 1,5 Stunden in tiefster Natur. Also ich würde sagen, da muss man abstrahieren von. Und Freunde, die uns in letzter Zeit besucht haben aus Deutschland oder ihre Kinder, waren alle begeistert von dem Besuch in den USA, Besuch von uns und New Jersey, und haben ihre Voreingenommenheit alle zurückgenommen. Sogar Leute, die relativ links außen stehen, fanden den Trip in die USA sehr wertvoll und interessant.
Ralf, du bist vor kurzem in einen neuen Lebensabschnitt eingetreten. Wie wirst du denn den Themen Innovation, Digitalisierung und auch ein bisschen Automation in Zukunft verbunden bleiben?
Mein Sohn studiert in Heidelberg Molecular Biotechnology. Da bin ich sehr interessiert dran, wo die Innovation da hingeht und wie man das automatisieren kann. Die Covid-Impfungen waren ja schon ein Teil. Die ersten Erfolgsstories von diesem Fach. Da gibt es aber viel, viel, viel mehr. Und es ist ein nicht so einfaches Feld und man muss systemhaft denken. MOBI, wie das abgekürzt genannt wird, ist ein Systemdenken. Es geht nicht so sehr super tief in die einzelnen Fächer Physik, Biologie, Mathematik, Chemie, sondern wie auf den verschiedenen Ebenen die Komponenten zusammenspielen. Und da glaube ich auch, dass KI eine Rolle spielen wird. Eine sehr wichtige Rolle, weil das Suchfeld ist enorm groß. Und um dort Lösungen für ein Problem zu finden, kann KI zumindest mal gute Hinweise geben. Und dann muss man natürlich Erkenntnisse auch auf den Markt bringen. Und da braucht man die Automatisierung, sonst kriegt man mal wieder nicht die Skalierbarkeit hin, um Krankheiten zum Beispiel zu heilen oder gute Medizin dafür anzubieten. Das wäre mein Ansatz, jetzt erstmal am Ball zu bleiben. Und natürlich werde ich weiterhin mit dir reden, Kurt. Und am Laufenden bleiben.
Da hast du jetzt ja viel mehr Möglichkeiten als früher und keine Zeitverschiebung. Ralf, du klingst sehr zufrieden mit deinem Weg und der Situation. Meist hat man aber doch noch ein paar Wünsche mehr. Und wenn eine nette Fee vorbeikäme und sagen würde, welche drei Wünsche hättest du, ja, im Idealfall für die Prozessindustrie in Europa, aber auch in anderen benachbarten Gebieten. Was würdest du der Fee mitgeben wollen?
Ja, ich würde sagen, die Deutschen brauchen mehr Optimismus. Die machen so gute Sachen auf der Uni, in kleinen Startups, aber irgendwie fehlt da der Mut, vielleicht auch ein bisschen das Geld, oder ist ja meistens das gleiche, Mut oder Geld, um das dann zu einem Geschäft zu machen. Also ich habe sehr viel intelligente, erfolgreiche Deutsche in USA getroffen, meistens auf der Universitätsebene, die gesagt haben, es dauert alles zu lange, es geht zu langsam, ich werde auch nicht richtig anerkannt. Und die werden dann einfach von der Uni mit viel Geld in die USA gelockt. Und das ist schade. Warum kann Deutschland nicht so, obwohl sie die Talente haben, obwohl sie das Wissen haben, obwohl sie die breite Ausbildung haben, warum kann da Deutschland nicht dynamischer spielen? Und da hätte ich gerne eine Idee von der Fee, wie man das am besten ändern könnte. Was ich persönlich sehe, ist, dass so ein bisschen Pessimismus durch die Gesellschaft greift. Ist kein Plan da. Also vielleicht kann man hier nochmal die Fußball-Weltmeisterschaft anführen. Meistens ist das Nationalteam ja eine Abbildung der gesellschaftlichen Situation. So ziellos und verhalten und ängstlich und pessimistisch, wie wir gespielt haben, unglaublich. da waren andere Länder, obwohl sie schlechtere Spieler hatten, besser als wir.
Ja, das ist ja das Thema, was du am Anfang auch sagtest, einfach mehr Mut und letztlich auch mehr Failure riskieren, aber einfach tun. Jetzt bist du ein ganz bescheidener Wunsch. Mensch, das war bisher erst ein Wunsch an die Fee. Aber an dem hängt natürlich eine ganze Menge.
Ja, die persönlichen Wünsche wären vielleicht jetzt noch mehr Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Vielleicht auch ein paar Freundschaften, die durch diese Zeitumstellung oder Zeitverschiebung und diese Entfernung etwas gelitten haben in der Vergangenheit, nochmal aufleben zu lassen. Hab da schon meine Kontakte geknüpft wieder und jeder ist froh, dass ich mich da wieder melde. Ich hoffe, aus einigen dieser Kontakte wird sich wieder was ergeben, weil ich hatte in der Vergangenheit sehr viel Spaß mit diesen Leuten. Und mal sehen, ob ich das wiederbeleben kann. Und dann war ich sehr wenig in Asien. Da muss ich natürlich noch mal hin, insbesondere unter Wasser. Bisschen tauchen. Aber Reisen wird ein wichtiger Punkt werden. Und da hoffe ich, dass die Fee mir da gute Inspiration gibt, wo man hingehen kann.
Ja, dafür alles Gute wünsche ich dir, Ralf. Ralf, gibt es noch Punkte, wo du gesagt hast, das würde ich gerne bei so einem Podcast loswerden, aber wir haben noch nicht danach gefragt?
Ich glaube, ihr habt schon alles irgendwie angesprochen. Nochmal betonen, immer offen sein, neugierig sein auf Leute, die Netzwerke knüpfen. Natürlich braucht das Zeit und Energie, aber das ist das Spannende in den USA. Man lernt interessante Leute kennen. Wenn man dann im Netzwerkbereich ist, muss man sich auch eine Story zusammenlegen, warum sein eigener Lebensentwurf so aussieht, wie er aussieht. Das ist auch eine sehr schöne Exercise. Machen Deutsche auch nicht so gerne. Und damit hat man schon auf der Netzwerkseite eine ganze Menge geschaffen. Was ich immer wieder erzähle, als operativer Tipp, wenn man in die USA geht. Siemens hat mir damals ein kulturelles Training verpasst. Und zuerst habe ich gedacht, brauche ich nicht. Habe da schon länger mit den Amis zusammengearbeitet. Das waren 2 Tage, die waren so interessant. Und wir haben die ganzen 20 Jahre davon gezerrt. Meine Frau durfte mit teilnehmen. Und am 2. Tag, im Nachmittag, habe ich dann sogar den Coach gefragt, ob ich das Team meiner Direct Reports dazu nehmen kann. Damit die mal sehen, wie andere auf Amerikaner gucken. Und zu der Zeit hatte ich fast nur amerikanische Direct Reports. Und das Team selber hat davon sehr profitiert. Und fand das sehr interessant. Also das als operativer kleiner Tipp noch am Schluss. Man lernt nie aus.
Ralf, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Welche 3 kurzen, knackigen Schlüsselbotschaften möchtest du unseren Hörerinnen und Hörern zum Schluss mit auf den Weg geben?
Bleibe neugierig auf Leute, aber auch auf Geschäftsideen. Gib immer mehr, als du erwartest, zurückzukriegen. Du kriegst schon genug zurück. Und hab viel Spaß. Spaß macht nämlich die Energie, die man das Ganze reinsetzt, viel einfacher zu generieren.
Vielen Dank, Ralf.
Bitteschön.
Ja, danke. Das war eine richtig positive Begegnung. Dankeschön.
Schön, dass euch diese Folge bis zum Schluss fasziniert hat. Uns hat es Spaß gemacht. Euch hoffentlich auch.
Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal beim Automation Podcast.